Ja, herzlich willkommen bei Geh wie Gottsuche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Heute mit zwei Gästen, die Kirchengeschichte geschrieben haben, auch Kirchengeschichte hier an der Christuskirche in Garstedt in Norderstedt. Herzlich willkommen, Edda und Helmut Lechner. Ja,
herzlichen Dank.
Ja, gerne. Schön, dass ihr da seid. Helmut, ich würde gerne mit dir anfangen, weil ich habe in der Chronik natürlich geblättert. Wir haben die vor einigen Jahren geschrieben. Da ist mir aufgefallen, über dich werden da nicht so viele Worte verwendet. Wir haben nämlich gar nicht so viel über dich gefunden. Also was wir gefunden haben, ist ein Foto von deiner Einführung, ne? Und was wir gefunden haben, sind so Gottesdienstblätter von den ersten politischen Diskussionsgottesdiensten, die hier an der Christuskirche gehalten wurden. Das war 1972, stand da drauf. Ich würde heute gerne die Chance ergreifen, die Christuskirche wird dieses Jahr nämlich 60 Jahre alt hier, die neue Christuskirche wird 60 Jahre alt, und würde gerne die Chance ergreifen, mit euch als echten Zeitzeugen, echter Zeuge dieser Zeit zu sprechen. Mhm. Sag mal, von wann bis wann warst du hier eigentlich Pastor damals?
Ja, also ich kam genau im Juni 72, ja. Mhm. Mein Ende dieser Phase hier an der Christuskirche war 1975 im Mai.
Ah ja, okay.
Das sind also Justament 49 Jahre.
Ja, um nochmal davor die Zeit anzugucken, wo hattest du studiert?
Ich habe studiert in Tübingen, in Hamburg, in Erlangen.
Ah ja. Sag mal einen theologischen Lehrer oder Lehrerin.
Käsemann zum Beispiel.
Ah, Ernst Käsemann.
Promoviert habe ich ja bei Klaus Koch.
Ja, Altes Testament, ne? Genau. Ernst Käsemann, Neutestamentler.
Und dann bin ich im Alten Testament nach dem ersten Examen sozusagen gelandet,
ja,
weil das eben für mich ein sehr wichtiges Thema war. Mhm. Und da habe ich eben bei Klaus Koch die Gelegenheit gehabt, zu arbeiten.
Ja, danke. Und ich habe verstanden, deine Eltern haben schon missionarisch gearbeitet. Ja. Die waren Missionare.
Also ich bin in allen Varianten sozusagen christlich sozialisiert.
Ja, erzähl.
Meine Eltern waren Missionare in Papua-Neuguinea, sind 1927 ausgezogen und ausgesendet worden. Mein Vater als amerikanischer Pastor, wegen der Nachkriegszeiten, Versailler Vertrag, Deutsche durften nicht in Papua, was ja früher Kaiser Wilhelms Land war, arbeiten. Deswegen hat er den Umweg gemacht über Dubyuk in den USA und ist eben als amerikanischer Pastor in der Mission, in Verbindung natürlich mit Neuen Dettelsau, dort tätig gewesen.
Okay. Meine Mutter auch. Okay, ja, vielen Dank. Was mich interessiert ist, also ich kenne mich sehr gut aus, was die Christuskirche heute ist. Ne? Also ich bin hier seit 22 Jahren, ich kenne mich ziemlich gut aus hier. Ne? Aber was ich nicht weiß, wo ich kein Feeling für habe, ich kenne das natürlich aus Büchern und Dokumentationen und so, aber wo ihr jetzt beide das miterlebt habt, hier vor Ort direkt, ne? Wie war damals hier das kirchliche Leben? Wie kann man sich das vorstellen, als du hier ankamst? Ne? Wie war das hier?
Verstehen die Frage.
Ja.
Als ich hier ankam, wie gesagt, Juni 72, war das der Monat oder auch der Zeitpunkt der Trennung der Christuskirche in die Shalomkirche und in die Christuskirche.
Mhm.
Das war justament der Punkt auch. Und ich bin ja Nachfolger geworden von dem damaligen Pastor Fehling.
Mhm.
Und die Trennung war ja nicht nur eine organisatorische, war ja im wahrsten Sinne des Wortes eine theologische und vom Gemeindeverständnis her.
Mhm.
Was ich hier erlebt habe, wie ich hierher kam und wo ich mich zunächst mal auch unheimlich wohlgefühlt habe, war jetzt eine sehr spirituelle, vielleicht auch sehr erweckliche oder pietistisch geprägte Gemeinde,
ja,
aber ein Segment sozusagen.
Mhm.
Es war wirklich ein Teil. Und auf der anderen Seite eben gab es sehr fortschrittliche, also jetzt, das transponiert sich ja sehr schnell in das Politische auch, fortschrittliche. Und meine Rolle war, weshalb ich auch da gut klarkam, da ich ja die neuen Bettelsauer Spiritualität sozusagen inhaliert hatte,
mhm,
und sie auch wirklich Teil meines Lebens war,
mhm,
konnte ich hier gut mit den Menschen kommunizieren und mhm, mit ihnen zusammenleben und arbeiten. Und zum Beispiel, mir waren ganz wichtig diese Gottesdienste mit Herrn Zietz als,
ja,
Organisten und Musiker.
Langjähriger, ja, Musiker, ja, hier in der Christuskirche. Ich glaube auch 20 bis 30 Jahre. Ja, ne? Sehr, sehr lange.
Und zum Beispiel, das hat man mir dann oft auch gewissermaßen auch von einer Seite vorgehalten, dass ich sehr lutherische, liturgische Gottesdienste gemacht habe.
Ah, okay.
Und Zietz war ja für mich da das sozusagen musikalische Gegenstück.
Mhm.
Und da ich auch kirchenmusikalisch sehr ausgebildet bin, war das für mich sozusagen richtig vertraut,
mhm,
und richtig gut und,
ja,
kam an.
Okay.
Und der Widerspruch, der sich dann sozusagen ergeben hat, waren dann politische Themen.
Ja.
Also es war nie über die sozusagen jetzt über das Gottesdienstliche oder über den Konfirmandenunterricht,
mhm,
oder also jetzt theologisch inhaltlich, sondern es waren plötzlich Themen. Nehmen wir mal das Beispiel, was mir so einfällt, als der Putsch in Chile war.
Mhm.
Das war dann 1973 zum Beispiel, haben wir hier eine Veranstaltung gemacht. Ein Arzt, den wir gut kannten, der war damals geflohen aus, mhm, Chile.
Eine Anmerkung, ganz kurz, ja, für diejenigen, die das jetzt nicht wissen. Ne? Der, ja, Putsch in Chile hat zu der Diktatur von Pinochet geführt, ja, in Chile. Sehr stark unterstützt durch den US-amerikanischen, ja, Geheimdienst mit Zehntausenden von Folteropfern und Toten. Ja. Die Details möchte man eigentlich gar nicht wissen. Es war eine schreckliche und grausame Zeit. Ne? Nur für die, die das jetzt, ja, als Hörerin gar nicht so vor Augen haben. Das ist das eine. Und das andere ist, du sagtest Neuen Dettelsau und Pietismus. Das müssen wir unseren Hörerinnen und Hörern auch nochmal erklären, ja, weil manche damit gar nicht so vertraut sind. Das ist vielleicht auch wichtig für das, was dann passiert ist in eurem Leben. Ne?
Stimmt.
Ja.
Würde ich gern sagen. Also ich sagte ja, ich bin sehr religiös und christlich sozialisiert. Und Neu-Dettelsau liegt ja in Mittelfranken.
Mhm.
Und man hört es ja heute noch an meiner Sprache, dass ich,
stimmt,
nicht,
ja,
dass ich nicht,
stimmt,
aus Norddeutschland, nee, aus,
kommt nicht aus Norddeutschland, ne?
Genau, ja, also Kappdeutsch verstehe ich. Ich habe ja dann lange auch auf Pyrgon gearbeitet.
Mhm.
Aber kurzum, ich komme aus Neu-Dettelsau in Mittelfranken.
Ja.
Und dieses Dorf Neu-Dettelsau ist geprägt von zwei Elementen. Einmal von der Diakonie,
ja,
da ist, und von der äußeren Mission.
Mhm.
Und da mussten Namen genannt werden, das ist Wilhelm Löhe.
Ja.
Er hat das 1856 gegründet.
Mhm.
Und zwar beides, sowohl, mhm, die Diakonie,
mhm,
wo die Diakonissen, also das war sozusagen eine geradezu emanzipatorische Bewegung für Frauen, die auf dem Lande die Tante höchstens spielen konnten,
mm,
im Bauernhof,
mm,
aber nie eine eigene Rolle haben.
Mm.
Deswegen auch die Tracht,
ja,
der bürgerlichen Frau,
mm,
die Diakonisse hatte.
Mm.
Und diese Theologie sozusagen, die davor herrscht, war geprägt von der Erweckungsbewegung im Altmühltal.
Ja.
Im Altmühltal haben sehr viele Bauern diese Erweckung im 19. Jahrhundert mitgemacht.
Mhm.
Und die haben dann diese Gesellschaft der Diakonie, das war ja eine quasi weltlich organisierte Gesellschaft, die ja nicht Teil der Landeskirche war. Löhe,
mhm,
war ja sozusagen gar nicht...
Es war ein Verein praktisch.
Es war dann eben eine, ja, Gesellschaft für die innere und äußere,
mhm,
Mission.
Mhm.
Und die haben das durch ihr eigenes Geld sozusagen möglich gemacht.
Ja. Ja.
Das ist die Grundlage. Und die sozusagen spirituelle und theologische Atmosphäre aus dieser Erweckungsbewegung, die hat natürlich die Mission geprägt.
Mhm.
Und das sind zwei Komponenten. Das ist einmal sehr orthodoxer, lutherischer Glaube, sehr bezogen auf Bekenntnisschriften und auf der anderen Seite aber natürlich eine erweckliche, geradezu pietistische Frömmigkeit.
Was ja nochmal für euch gesagt heißt, Jesus Christus ganz persönlich als seinen Erlöser und Herrn und Meister zu akzeptieren und eine persönliche Bindung zu ihm einzugehen, fast wie eine Heirat. Diakonissen betrachteten sich ja auch so als die Bräute Christi. Ne? Ja, okay. Ja, bitte, Ella.
Natürlich.
Also Dettelsau ist einerseits dieses fromme kirchliche Dorf, aber es ist andererseits der Ort, wo es eine Universität gibt. Das will ich nur mal ergänzen, weil ich selber in Dettelsau studiert habe und diese Erfahrung nicht gehabt habe.
Oh, okay.
Das war eine, sagen wir mal, normale Universität, wo vor allen Dingen die Menschen hingingen wie ich, die Theologie studieren wollten, aber keine Sprachen kannten. Aber darüber hinaus gab es Professoren. Und ich muss sagen, für die damalige Zeit, weil wir Frauen ja immer noch nicht anerkannt waren in Bezug auf Ordination, war Neuendettelsau ein Ort, der locker große Gruppen von Studentinnen aufgenommen hat. Das fiel mir selbst auf und ich habe also dort auch gern studiert, neben vielen anderen Universitäten. Aber das ist so
viele meiner Freunde auch haben dort auch.
Wer die Sprachen gelernt hat, der ist dann wirklich berufen.
Ja, genau. Der ist dann durch den Filter der Vorhölle gegangen und hat das dann geschafft.
Latein, Griechisch, Hebräisch und mit allen Examen.
Ja, genau. Also das ist nochmal Exkurs zum Thema Pietismus. Das ist so eine Prägung von dir gewesen. Und die Erweckungsbewegung dann. Und da diese Atmosphäre praktisch, die hast du hier ein wenig wiedergefunden. Nämlich lutherischer Gottesdienst.
Einmal, aber eben auch dieses Erweckliche.
Ja.
Also das gruppierte sich um den Pastor Fehling herum, der auch viele Jahre hier war.
Ja.
Und eine Gemeindehelferin, die sozusagen in völliger Identität mit ihm zusammen diese Arbeit gemacht hat. Und das muss man jetzt gleich sozusagen dazu erzählen. Es gab ja in diesem Monat, Juni 72, nicht nur sozusagen die Neuorganisierung, dass Shalom eine eigene Kirche bekommt und sich auch organisatorisch kirchenvorstandsmäßig getrennt hat, sondern diese, ich nenne es jetzt mal, sehr frommen Menschen haben sich in der Tannenhofstraße im sogenannten Gartenhaus
bei Herrn Fehling im Garten,
Herrn Fehling im Gartenhaus getroffen.
Ja.
Und für sie war es sozusagen ein Unding, weil es bereits schon zu weltlich war, hier im Gemeindezentrum zu arbeiten und sich zu treffen.
Ja.
Denn da hat Herr Zietz Musik gemacht und es hat die Lebenshilfe hier gearbeitet. Und die Lebenshilfe hatte hier quasi ihre Jugendgruppen, also Kindergruppen für geistig Behinderte.
Ja, wir waren ja abgekommen durch Chile und den Putsch dort. Und das waren Themen, die du hier eingebracht hast. Edda, zu dir kommen wir gleich noch, ne? Die du hier eingebracht hast und die für Polarisierung gesorgt haben?
Ja, kann man schon so sagen. Also es war natürlich dann plötzlich ein Politikum oder ein politisches Thema. Und du hast ja vorhin das sehr klar pointiert gesagt, der amerikanische Einfluss, der amerikanische Geheimdienst, die Interessen an Kupfer und all diese Dinge. Und wir wiederum, oder ich wiederum wusste mit den Leuten, mit denen ich dies zusammen vorbereitet habe, es gibt ja in dieser Zeit auch befreiungstheologische Menschen und Gruppierungen, die unbedingt verfolgt werden sollten von dem Pinochet. Also, und auch Lutheraner gab es da, die sehr sozusagen fortschrittlich für dieses für diese Politik von Salvador Allende. Also eben gestimmt haben und da diesen Neuanfang wollte.
Befreiungstheologie auch nochmal als Erklärung, damit habe ich mich auch viel im Studium beschäftigt, hatte ich ja schon mal erzählt. Ne? Das sind theologische Bewegungen in der gesamten Welt, die gesagt haben, Theologie, die wir aus Europa bekommen haben, die inkulturieren wir in unseren Kontext und gucken danach, wo sind die befreienden Impulse darin, gegen Diktatur, gegen Unterdrückung, gegen Menschenfeindlichkeit. Und das gibt die verschiedensten Ausformungen dabei. In Südkorea ist das etwas anderes als in Afrika oder in Südamerika. Ne? Und in Chile war es die Südamerika. Welche Namen bringst du damit in Verbindung an Befreiungstheologen?
Ja, Leonardo Boff.
Ja, Leonardo Boff ist der Klassiker, ne? Genau. Gustavo Gutierrez.
Genau.
Ja. Und Dorothee Sölle natürlich.
Ja, ja. Dann natürlich gehört da auch Jürgen Moltmann.
Ja, der gerade gestorben ist übrigens. Ne? Ja,
Ich habe, um mal ein bisschen was zu erzählen,
ja?
Diese Zeitung Zeitzeichen, vielleicht kennst du
die. Ja, die kenne ich sehr gut.
So, und da bin ich jetzt besonders stolz drauf, sage ich jetzt mal schon, dass Moltmann hier einerseits und ich zusammen die Leitartikel geschrieben
haben. Ach.
In dieser Ausgabe.
Toll.
Also, ja, oh. fand ich wirklich sehr.
Das würde ich mir gerne einmal kopieren. Ja, bei Jürgen Moltmann habe ich selber in Tübingen auch gehört.
Ah, ja.
Und war sehr begeistert.
Also in Tübingen habe ich Ernst Bloch gehört.
Ja, ach, ja.
Ja, das ja. Ist, also Moltmann habe ich da nicht erlebt.
Ja, ja.
Aber Ernst Bloch und dieses Element der Befreiung und der Hoffnung in der Theologie der Hoffnung und wie gesagt, jetzt im Prinzip Hoffnung, das war schon sehr bestimmend und, wie soll man sagen, auch befreiend für mich.
Ja, in welcher Form? Was
vielleicht darf ich das nochmal in Ergänzung sagen zu Neuendettelsau. Neuendettelsau war ja sehr geprägt, auch nicht nur familiär, sondern zum Beispiel mein Onkel war Stadtpfarrer und war so ein fürchterlich kluger, ausgebildeter Theologe, aber eben ein orthodoxer Lutheraner, wie du ihn heute fast gar nicht mehr finden würdest, hierzulande. Und der wollte unbedingt, dass ich in Neuendettelsau studiere. Also gleich nach dem Gymnasium in Winsbach, wo ich groß geworden bin. Und deswegen sage ich für mich immer, für Leute, die den Kontext ein bisschen verstehen, ich bin Neuendettelsau entsprungen.
Ah.
Und zwar einmal, eben weil ich daherkomme, kulturell und sozial, aber auf der anderen Seite, weil es für mich ein unheimlicher Befreiungsschritt war, nach Tübingen zu gehen und neutestamentliche Theologie zu betreiben und historisch-kritische Methode kennenzulernen. Das war gegenüber dem, jetzt kann man es ruhig mal sagen, fundamentalistischen Denken von Neuendettelsau für mich von unheimlicher Bedeutung. Und deswegen habe ich da mit Leidenschaft also diese
sehr spannend. Mein Lebensweg ist ganz ähnlich verlaufen wie deiner. Ich komme aus einer Pfingstgemeinde und als ich das erste Mal in den USA bin ich Christ geworden in der Pfingstgemeinde und als ich zum ersten Mal Bultmann gelesen habe, da bin ich vor Freude durch die Straßen gerannt, weil ich das nicht fassen konnte, dass man so glauben darf und kann. Ne?
Genau. Dieses Gefühl, dass du so beschreibst.
Ja.
Also deswegen sage ich, ich bin dem entsprungen, weil es war für mich wirklich eine unheimliche, befreiende Erfahrung, dass man den Paulus und alle Schriften eben plötzlich so lesen konnte.
Dass man sie kritisieren darf.
Dass man sie kritisieren,
analysieren
und den Verstand gebrauchen kann. Und ja, und da endete sozusagen dann auch erstmal ein ganz wichtiger Schritt, der Dettelsauer Sozialisation.
Okay, ja, vielen Dank. Nochmal für euch, Rudolf Bultmann war der Theologe, der gesagt hat, das Neue Testament müsse entmythologisiert werden. Das war damals also so eine ganz, ganz große Debatte. Heute sind wir wieder damit beschäftigt, eher eine Remythologisierung zu betreiben, um die Texte auch spirituell begreifen zu können, aber ohne Bultmann aufzugeben. Also ohne das historisch-kritische Denken aus der Bibel herauszuhalten, sondern natürlich alles der historischen Kritik zu unterziehen und gleichzeitig heute auch danach zu suchen, wie uns das spirituell Impulse geben kann für ein befreites, befreiendes Leben. Und da kommen wir jetzt ja zu eurer zweiten Erweckung, gewissermaßen, ne? Der Stuttgarter Kirchentag 1969.
Ja.
Ich habe meine verstanden zu haben, dass der für euch eine Art Wendepunkt gewesen ist.
Ja.
Erzählt mal, was ist da genau passiert? Edda, du warst ja auch sehr aktiv durch die St. Simeon-Gemeinde. Ihr wart da als die Simeonen vertreten.
Ja.
Also ich war ja schon etwas früher als Helmut Pastorin, war die erste ordinierte Pastorin in Schleswig-Holstein und bekam aus diesem Grunde erfreulicherweise einen eigenen Gemeindebezirk. Der bestand aber aus 4 Bezirken. Ich hatte also Kolleginnen und Kollegen, Entschuldigung, damals nur Kollegen.
Ja.
Und ich habe mein Studium anders vollzogen als Helmut. Also diese Auseinandersetzung mit den modernen Theologen habe ich nicht betrieben. Ich habe mich sehr um Geschichte gekümmert und habe sehr viel Soziologie auch betrieben.
Ja.
Und hatte bestimmte Vorstellungen davon, wie man mit Menschen in der Gemeinde umgehen kann. Also Jesus ist nicht alleine herumgezogen und nur gepredigt, sondern hat sich eine Gruppe von Menschen um sich gegründet. Und das ist für mich das Wesen der Kirche. Und das habe ich anders als Helmut bei uns in der Entwicklung im Dorf schon betrieben. Das heißt, sie kam in einem sehr unfrommen Gegend in Schleswig-Holstein. Die ging ja nicht so in die Kirche.
Ist immer noch so.
Wurde ich sehr fromm. Und habe allerdings dann auch gute Pastoren getroffen.
Ja.
Und die haben auch auf der anderen Seite bestimmte Gedanken der Politik uns nahegebracht. Mhm. Also antifaschistische Gedanken, die ja damals auch unter dem Deckel gehalten wurden.
Ja.
Mhm. Und in dieser Weise habe ich Theologie studiert und in dieser Weise bin ich dann in der Simeonkirchengemeinde angefangen. Und mein Ziel war, zwei Sachen würde ich immer als für besonders wichtig haben. Ich wollte besonders mit der Jugend reden und Pädagogik betreiben, wo man nicht predigt wie im Konfirmandenunterricht, das hatte ich ja auch kennengelernt, sondern wo ich die Schüler auch frage und sie antworten können, wo man Ausflüge macht, wo man Aktivitäten macht. Das war das eine. Das hat die Kirche wohl noch ganz erfreut hingenommen, auch der Kirchenvorstand. Das zweite, ich habe vom Kirchentag diesen Gedanken übernommen, wir müssen schon die Gesellschaft etwas ändern und sie demokratisieren. Das war das zweite Stichwort und dieses Demokratisieren, was ja heute auch wieder erfreulicherweise sehr aktuell ist, das bedeutete bei uns, dass wir außer dem Kirchenvorstand, der das sagen, die Beschlüsse hatte und den Pastoren, die das Wort hatten, Gremien hatten und haben wollten in der Gemeinde, wo sich Menschen anders organisieren. Wir gründeten einen Gemeindebeirat, den gibt es offiziell nicht. Da kamen die Erwachsenen der Gemeinde, um dort so zu leben, wie sie es oder so den Glauben zu finden, wie sie es richtig fanden. Und das war in der Gemeinde, wurde es eigentlich, würde ich sagen, mit, von vielen Menschen mit Freuden entgegengenommen. Natürlich nicht von allen, aber auf jeden Fall war das der Punkt, wo wir dann auch zusammenkamen. Beide gesagt haben, in der Art müssen wir arbeiten, mit Konfirmandenunterricht und Helmut vor allen Dingen auch mit alten Leuten. Und da muss ich erstmal sagen, denke heute auch, ist das ein gewisser Erfolg auch, dass die Kirche sich ja ändern will und auch offenes Gespräch führt. Jedem, wenn irgendeiner heute was sagt, prüfen wird oder so, sagt man immer, die Herausforderung ist, wir müssen etwas ändern. Und das wurde dann natürlich bestätigt durch diesen Kirchentag. Das war die eine Seite, aber die zweite Seite...
Eine Bitte, mit deinem Ring, ne? Guck mal, wenn du deine Hand bewegst, dass du ihn auf dein Buch haust, weil dadurch, dass du immer auf die Platte haust, hört man das so dolle Mikro. Alles gut.
Also, dieser Kirchentag, unsere Gemeinde hatte beschlossen, dorthin zu fahren, zwei Pastoren waren dabei und die Jugend. Und es war echt so, dass die Gespräche, die dort geführt wurden und die Diskussion, wir neue Ideen kamen. Und ich nenne mein Buch auch immer Wege im Wandel. Also da ging mir auf, dass es über die Gemeinde hinaus wir auch in der Welt stehen als Kirche und dass wir daran teilnehmen und dass wir das aber auch kritisieren. Und der Kirchentag oder wir dann auch, was du von Chile sagst, das habe ich dann, sagen wir mal, auch am Aufwand da betrieben, weil damals diese längere, über ein Jahrzehnt hinaus, die Amerikaner in Vietnam den Krieg machten und das wurde von uns dann kritisiert und daran haben, Entschuldigung, also.
So ist gut, danke.
Und daran haben natürlich auch nicht alle, aber haben die Gemeindeglieder teilgenommen, also die Politisierung der Kirche.
Ja.
Und für mich war das Politisierung oder du machst immer Politik, war ein Vorwurf gegen mich und es war für mich selber neu, dass man das überhaupt kritisierte, denn für mich war es eigentlich auch selbstverständlich, im sozialen oder im politischen Raum, wenn ich feststellen werde, muss was geändert werden, es so zu machen, wie es Jesus in dieser schönen Geschichte macht. Also das ist zwar ein Fremder, aber der wird zu deinem Nächsten. Und das war sozusagen auch der Grund für die politische Änderung. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen, auf jeden Fall auch immer das Notwendige in der Kirche ist. Auf der Jahrtausende Konfessionen, Kirchen und Gruppierungen. Und wir fanden damals zusammen auch mit, muss man sagen, auch in Norderstedt mit vielen anderen Pastoren, die sagten, ja, diese Art des Glaubens, die wollen wir auch vertreten.
Ja, also Kirche muss auch ein Wort dazu sagen, wenn Unterdrückung passiert und muss protestieren und auch durch Aktionen mindestens symbolisch darauf aufmerksam machen. Ne?
Der Witz ist nur, wenn jetzt sag mal, wenn wir das gemacht haben, wenn wir zu Vietnam oder zu Chile oder Angela Davis war das Thema.
Sag nochmal was zu ihr, sie kenne ich nämlich nicht mehr so gut. Angela Davis war eine Afroamerikanerin.
Ja, die, ich weiß jetzt nicht ganz genau, ich glaube ja auch in der kommunistischen Partei der USA war. Und sie war halt innerhalb dieser Rassenkonflikte, die es in Amerika damals gab, verhaftet worden, weil sie angeblich eine Pistole hatte oder irgendwas und wurde darauf und war halt sehr agitatorisch auch, ich sag mal so ein politischer Star, die also diese Widersprüche benannt hat. Und damals gab es eine weltweite Solidaritätsbewegung, weil sie wäre glatt weg.
Sie wäre weggesperrt worden, ne?
Die auf dem elektrischen Stuhl.
Ja.
Und das wurde, sie wurde ja freigesprochen am Ende. Und sie ist ungefähr so alt wie wir.
Sie lebt noch?
Die lebt noch, die war kürzlich erst in Deutschland. Okay. Leider haben wir das sozusagen verpasst, sonst hätten wir sie gerne.
Ja, das wäre natürlich ein Erlebnis gewesen.
Naja, sie hat ja in Deutschland studiert und tritt hier auch auf.
Ja.
Also da haben wir ein Bild zum Beispiel, auch im politischen Gottesdienst, der war jetzt allerdings, glaube ich, in Wandsbek in der Christuskirche, aber da ist dann ein Plakat von der Angela Davis an der Wand.
Ja.
Aber was ich sagen wollte, das Wort Politik, ich beziehe ja die evangelische Zeitung und da ist ja in dieser Ausgabe zum Beispiel drin, Kirche muss politisch sein. So. Der Grundsatz war, vom Bischof angefangen bis zum letzten Gemeindeglied.
Lass mich raten, Kirche und Politik hat nichts miteinander zu tun.
Dass sie selber Politik gemacht haben, dass sie von den deutschen Christen angefangen mitgemacht haben, wo man überhaupt mitmachen konnte. Sozusagen, das war nicht Politik.
Das müssen wir kurz auch nochmal erklären. Die deutschen Christen, kurzer Exkurs, die Vereinigung der in Anführungsstrichen Christen, die meinten, alles Jüdische aus der Bibel entfernen zu müssen, Jesus als arischen, Jesus als arischen Star praktisch zu verehren und damit Hitler zu folgen und nicht Jesus. Das waren die deutschen Christen. Und dagegen hat sich dann die bekennende Kirche gewandt unter Karl Barth und hat gesagt, Christus allein, ihm müssen wir vertrauen und gehorchen. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde darüber einfach erstmal nur geschwiegen. Bleiernes Schweigen, im Grunde bis zu dem Kirchentag 69, wo ihr dann gesagt habt, wir müssen darüber sprechen, über die Fehler der Vergangenheit und über die Missetaten heute. Ne?
Also das war ja nicht nur ein Schweigen, sondern es war ja auch Personalunion bis heute hin.
Ja.
Es gab in schleswig-holsteinischer Kirche, Landeskirche damals gab es ja Eutin, Lübeck, Hamburg, Alt-Hamburg und so weiter.
Ja.
Gab es einen Bischof Halfmann, der ja schlichtweg ein Nazi war, aber eben dann Bischof war.
Ja.
Und im kirchlichen Apparat, das hat dann auch dankenswerterweise jemand sozusagen enthüllt und herausgearbeitet, waren Leute, die waren schlichtweg in hohen Funktionen.
Ja, viele deutsche Christen sind weiter tätig geblieben in der Kirche.
Und ich selber habe ja so ein indirektes Erlebnis. Ich weiß nicht, mit Sicherheit kennt ihr hier den Kaltenkirchner Pfarrer Bieberstein.
Nein, erzähl bitte. Das ist für mich neu und da bin ich jetzt ganz gespannt, was du über den.
Ich kenne ihn wirklich nicht. Szymanowski Bieberstein.
Nee, erzähl bitte.
Also, das wusste ich damals nicht. Aber ich war dann zum Beispiel 1971 vor dem zweiten Examen bei den Clubs Hauschild.
Ja.
Sozusagen, war ein unheimlich toller Vikarsvater, aber er war natürlich konservativ bis in die Knochen.
Mhm.
Und da lief ein Propst rum, Thiessen hieß der, der auf dem plattdeutschen Pring irgendwie kultiviert hat.
Mhm.
Und der hat diesen Bieberstein in den 50er Jahren rehabilitiert.
Ah, ja.
Und warum? Der Bieberstein bei den Kaltenkirchen Pfarrer hat gepredigt mit Hakenkreuzbinde, mhm. ist dann zur Waffen-SS gegangen, hat an der Ostfront mit diesem Lastwagen Menschen vergast, mhm. hat das auch sozusagen zugegeben in den Nürnberger Prozessen, ist dort zum Tode verurteilt worden, auf Intervention der Kirche dann erstmal in Gefängnis umgewandelt worden und dann hat er in Neumünster eine Stelle gekriegt, nicht als Pfarrer, mhm. aber immerhin im Dienste der Kirche.
Mhm.
Und dies hat Gerhard Hoch, den kennst du aber bestimmt.
Auch nicht, bitte setz mich ins Bild.
Das ist ein.
Deswegen ist es so toll, dass wir reden. Also ja, es ist Zeitgeschichte.
Also Gerhard Hoch ist vor ganz wenigen Jahren, weiß ich jetzt leider nicht mehr genau, gestorben.
Ja.
Mit hohem Alter. Er war katholischer Priester und hat in Kaltenkirchen lokale Geschichte geschrieben.
Ja.
Und da gibt es das berühmte Buch 12 wiedergefundene Jahre.
Mhm.
Wo er also die Nazi-Vergangenheit dieser Gegend hier, KZ Kaltenkirchen,
ja.
ist der aber.
Das ist bekannt, Leute. Natürlich, klar.
Genau. Also, das hat er sozusagen aufgearbeitet.
Mhm.
Und er hat ein Büchlein geschrieben über diesen Szymanowski-Bieberstein.
Ja.
Über den gibt es sogar einen Film und ich habe über den auch geschrieben. Das ist also wirklich ein Phänomen, dass dieser SS, also dieser Pfarrer in der Waffen-SS dann war und an der Ermordung an der Ostfront teilgenommen hat und dann eben sozusagen im Rahmen, da wurden ja viele Heile-Segen-Aktionen gemacht nach dem Nürnberger Prozess, mehr oder weniger wieder aufgenommen.
Man mag es kaum glauben, dass das passiert ist, ja.
Und das hat stattgefunden und es gab einen Gottesdienst in der Kaltenkirchener Kirche.
Mhm.
Da hat Gerhard Hoch noch gelebt.
Mhm.
Da ging es darum, dass man festgestellt hat, dass an den Bildern der Pastoren dieser Gemeinde eins fehlt. Und das war der Bieberstein.
Ja.
Sozusagen, es gab eine Lücke.
Mhm.
Da war ja dann auch Propst in Segeberg oder irgendwie so ähnlich.
Mhm.
Und dann wurde ein Gottesdienst gemacht, um dieses Thema zu benennen,
ja.
als ein Problem, das zu der Gemeinde mit dazugehört, mit dem wir uns zu verhalten haben.
Mhm.
Und Gerhard Hoch hat mir immer gesagt, es ist die dritte Generation, die spricht.
Ja.
Denn als wir rummachten, sag ich mal politisch, 1968, 1969, war ja das Schweigen sozusagen angesagt gewesen.
Ja.
Wir haben ja versucht zu durchbrechen, dieses Verschweigen der Nazi-Vergangenheit in der BRD.
Ja.
Angefangen hat es mit den Auschwitz-Prozessen 63, mit Bauer, mit diesem Staatsanwalt. Und dann kam das so peu à peu raus und die Frage an die Eltern, was habt ihr gemacht?
Ja, genau, genau. Ja, das ist heute immer noch so. Wir stellen diese Frage unseren Konfis immer noch. Redet mit euren Familien. Was hat euer Opa oder Urgroßvater oder Urgroßmütter gemacht?
Ja.
Sie finden wenig raus. Hier wird wenig weiterhin gesprochen über diese Zeit.
Darüber redet man nicht. Es ist ja auch schwer, wenn man sozusagen jetzt nicht eine Gegenposition bewusst entwickelt. Also eine antifaschistische Haltung, dann geniert man sich natürlich und verschweigt das. Und auf der anderen Seite erleben wir ja zurzeit, das ist immer hochgekommen.
Ja. Aber diese Haltung, die habt ihr ja entwickelt. Irgendwann zwischen 1968 und 1969 muss das ja passiert sein bei euch. Ich sehe das Bild, wo ihr auf der Bühne des Kirchentages die Bühne besetzt habt mit einem Transparent, jetzt aktiv werden. Ne?
Ja.
Ich weiß von dir, liebe Edda, du hast dann antiautoritäre Methoden eingeführt in die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Die durften dich duzen. Du bist, so wie wir das ja heute sagen, so auf Augenhöhe mit denen gegangen. Das ist ja ein Ball, den unsere Generation immer noch aufnimmt. Also hier unser Konfi-Team, wir sehen das so, dass wir den Jugendlichen, wir coachen das Jugendteam, aber die eigentliche Arbeit macht das Jugendteam, ne? Die dann interessanterweise sowas wie eine Fridays for Future Gruppe hier in der Christuskirche gegründet haben, von sich aus, ohne unser Zutun, ne? Also das ist ja damals sehr neu gewesen, als ihr damit wieder hierher kamt, ne? Was ich weiß, ist, dass dieser Geist dann ja vor allem in der Shalom-Kirche gelebt wurde. Ne? Also ich denke an den Pastor Wandschneider, Lesko, Fram, genau. Ne? Und die sogenannte Rote Kapelle. Mit dem ersten Kirchenasyl in unserer Kirche überhaupt. Ne? Das war später. Ne? Erzählt doch mal, wie ist es dann weitergegangen? Ihr müsst ja ziemlich viel Gegenwind bekommen haben, oder?
Vielleicht muss man ein bisschen den Kirchenvorstand beschreiben, ja, der da war. Also einmal gab es im Kirchenvorstand eine Frau, die war verheiratet mit einem Richter am Landgericht oder Oberlandesgericht in Hamburg.
Ja.
Und die hat offensiv vertreten, Schlussstrich, wir wollen nicht mehr über diese Nazi-Zeit reden.
Ja. Also bevor man überhaupt angefangen hat, darüber zu reden.
Ja, wobei, wie gesagt, jetzt spreche ich ja ab 72, ja, als ich hier war.
Ja.
Dann diese Zeit, weil du sagtest, es muss Gegenwind gegeben haben, es war die Zeit der RAF-Jäger.
Ja.
Im Kirchenvorstand saß ein Polizist, dessen Hauptjob war, die RAF zu jagen. Mhm. Das heißt, der hat solche Ohren bekommen, natürlich in dem Moment, wo irgendwas Linkes diskutiert wurde. Mhm. Drittens, es ist die Zeit des Berufsverbotes. Mhm. Es ist die Zeit, wo dann zum Beispiel der Gerhard Stoltenberg, der Ministerpräsident in Kiel, die Kirche auffordert, doch endlich gegen die Linken in der Kirche auch das Berufsverbot anzuwenden.
Das war die Zeit, wo dein Foto in der Bild-Zeitung war und darunter stand, Pfarrer unterstützen den RAF-Terror, sowas, ne?
Ja, war genau, dann so. Das Bild war jetzt zeitlich ein bisschen später, aber geht genau in diese Kerbe.
Ja.
Wir haben dazu auch eine Broschüre gemacht, wie wir sozusagen, wo wir darstellen, diese Analogie des staatlichen Berufsverbotes und der Praxis dazu. Und so, jetzt haben wir diese drei Dinge, also einmal überhaupt Politik machen, dann Antifaschismus, dann RAF, und ich habe zum Beispiel mit Theodor Lesko den RAF-Leute in dem Gefängnis besucht.
Ja.
So, tut man dieses sozusagen, wenn man dann von den sieben Werken der Barmherzigkeit spricht, wo das Besuchen der Gefangenen einer der Punkte ist, dann gucken sie dich natürlich mit langen Gesichtern an im Kirchenvorstand, finden es aber trotzdem nicht gut.
Ja, ja.
Und ich hatte Unterstützung, muss ich wirklich sagen, durch Werner Boy, diesen Sänger. Erinnere ich mich, den hast du beerdigt, glaube ich sogar.
Ah ja, okay.
Werner Boy, also ein Tenor, der also Kantaten und Weihnachtsoratorien gesungen hat und Studienrat war. Der hat einigermaßen durchgeblickt, sozusagen durch diese Mischung, die ich jetzt versuche darzustellen. Und dann gab es einen Komponisten für Schlager, Pöbel aus Amsterdam.
Ja. Bader, Herr Bader liegt hier auch auf dem Friedhof begraben. Genau, ja.
Ich habe seine Mutter beerdigt.
Ja.
Und der war ein Sozialdemokrat, bewusst Parteimitglied, hat es auch benannt. Und das war aber trotzdem schon grenzwertig, also war natürlich jetzt nichts Kommunistisches oder so. Und dann gab es einen Herrn Hopp, dessen Sohn war dann, oder dessen Kinder waren dann auch später in der DKP, der hat diese Sachen sehr gut begleitet, also mit Sympathie begleitet. Und dann hatte ich das Glück, das war Frau Czerny, die war mit dem Kirchenvorstand, die hat bei der Lebenshilfe gearbeitet. Und insofern waren wir da schon sozusagen etwas aufgehoben in so einer Gruppe, die ähnlich gedacht hat. Aber in Wirklichkeit gab es natürlich schon eine unheimliche Skepsis. Und dann weiß ich jetzt nicht, ob ich die Geschichte sozusagen weitererzählen soll.
Bitte, deswegen sind wir hier. Erzähl bitte.
Weil daraus entwickelte sich natürlich dann ein Widerspruch. Mhm. Weil auf der einen Seite galt ich wirklich als einer, der gut und vor allem auch gern Gottesdienste gehalten hat. Ich war fromm in der Zeit, absolut, also völlig identisch. Und dann aber solche Themen. Und das bedeutete plötzlich, dass das Thema Kommunismus aufkam.
Ja.
Und da gibt es ja immer das schöne Zitat, ein Journalist fragt, zum Beispiel jetzt Edda in diesen Jahren, warum machst du dies? Sind Sie Kommunist? Und dann fragt Edda, warum fragst du mich, bin ich Christ? Zum Beispiel.
Ja, ja.
Das ist der Widerspruch, auf den sich das dann sozusagen bezogen hat, was wir getan haben. Und dann gab es ja den späteren Propst Ruckmann, der war, was jetzt zu euch ja gehört, der Paul
Gerhard. Er ist vor kurzem gestorben, ja.
Der hat dann zum Beispiel einen offenen Brief gestartet an die Christuskirche.
Ja.
Wisst ihr, dass euer Pastor Kommunist ist?
Ah ja.
Also so eine denunziatorische Öffentlichkeitsarbeit. Also der hat mich angerufen oder irgendwas gemacht, sondern dann wurde das gleich plakatiert sozusagen in der Zeitung und im öffentlichen.
Und du warst abgestempelt.
Ja, und das galt halt als so. Und dann beginnt natürlich sozusagen die Auseinandersetzung, an der dann auch Shalom unheimlich scharf herum manövrieren musste. Weil wenn sie dir vorwerfen, du bist Kommunist, wie gesagt 1973, in der Zeit des Berufsverbotes, in der Zeit der Hochzeit des Kalten Krieges.
Wo das wirklich existenzielle Konsequenzen haben konnte.
Also spitz auf Knopf war. Man kann das vielleicht mit heutiger Situation, wie du dich zu Ukraine verhältst, ähnlich vergleichen kann. Entsteht natürlich dann sofort der nächste Vorwurf, den dann der Bischof vom Stabe gelassen hat. Wir, der Gallmeier, Wetter und ich, wir sind Wölfe im Schafspelz. Und zwar, das hängt ja damit zusammen, dass es natürlich eine Diskussion in der linken, also damaligen linken Szene gab, was hast du für eine Möglichkeit als linker Mensch mit Berufsperspektive zu haben. Und klar war zum Beispiel, wenn du Arzt bist, natürlich, du kannst Kranke gesund machen und dabei deine Haltung haben, du kannst für das Gesundheitswesen reden. Ähnliches war bei der Thematik beim Lehrer zum Beispiel. So. Ja, aber wie ist es mit dem Fall? So, und da gibt es dann einfach sozusagen eine richtig ausgeprägte Positionierung, ich würde mal fast sagen von beiden Seiten, das ist das berühmte Zitat von August Bebel, dass Sozialismus und Christentum wie Feuer und Wasser sind. Das hat er 1873 geschrieben und die Kirchen haben das verinnerlicht, unheimlich, weil das für sie ja die Bestätigung und die sozusagen der Punkt aufs I war. Und es gab dann natürlich eine entsprechende sozialdemokratische Politik. Die kann man heute auch geschichtlich nachweisen und analysieren, warum die Verknüpfung von Thron und Altar selbstverständlich dann zu einer Kirchenkritik führt, wo man sagt, das passt nicht zusammen, wenn wir einen Klassenkampf führen. So, aber die Parole war heute da. Und ich sagte ja, wir haben ein Personal gehabt in der Landeskirche, also in den Strukturen, die absolut sozusagen aus der Dritten Reichszeit geprägt waren und die sowas natürlich vor sich hergetragen haben. Und dann kam sozusagen so eben, wie gesagt, dieser Vorwurf, Wölfe im Schafspelz. Das heißt, der tut nur fromm, der kümmert sich um alte Menschen, aber das macht er nur um die...
In Wirklichkeit wolltest du den Kommunismus
verbreiten. Sie verführen alle und den Kommunismus sozusagen da sozusagen irgendwie unter die Leute bringen und die Kirche gegen den Strich bürsten, weil diese Dokumente
kamen. Was hättest du ihnen geantwortet, wenn das möglich gewesen wäre, offen zu antworten?
Nein, wir haben ja oft
geantwortet. Und was hast du gesagt? Was hast du gesagt?
Ich habe davon geredet, ich habe es ja vorhin schon
zitiert. Ich wurde ja mal direkt gefragt von einem Journalisten, sind Sie Kommunistin? Und ich habe ehrlich geantwortet, ich bin keine, ich habe noch keine Ahnung von diesen Dingen. Ich habe Karl Marx noch nicht mal gelesen. Das habe ich hinterher nachgeholt. Aber auf jeden Fall war das eine Anfrage, wo ich mich wunderte, dass ich sagte, ich bin ein ganz aktiver Mensch und war sozial engagiert. Warum fragt mich dieser Journalist nicht, was sind Sie für eine engagierte Christin? Aber das war eben dieses Bild. Und ich will das zurückführen mit ein paar Worten noch gerne auf die damalige Zeit des Kalten Krieges. Der Kalte Krieg hat ja in den USA ähnliche Formen angenommen, wie wir es nachher auch mit Befragung kennen. Der hat die sämtliche Journalisten auftanzen lassen und wenn nur ein geringster Verdacht war, dass sie in irgendeiner Weise kritisch gegenüber dem Staat waren, wurden sie
in McCarthy als da war das,
und so war es bei uns. Es wurde da nicht drüber diskutiert. Und das Wort auf der anderen Seite, wenn man sagt, ich bin Kommunist oder ich, wenn man dazu kam, dann am Schluss habe ich halt das auch versucht. Es gibt verschiedene Systeme und man kann sich doch mal auseinandersetzen damit, wie zum Beispiel, oder was ist anders oder besser oder vielleicht auch verkehrter im Sozialismus, im Kapitalismus. Das Wort Kapitalismus durfte nicht verwendet werden. Man sagte, wir leben in der Demokratie, aber wirtschaftlich gesehen war es natürlich das, was heute der Papst locker in den Mund nimmt. Es war ein Kapitalismus und den konnte man kritisieren. Und das war damals in Deutschland eine besondere Situation, weil wir ja immerhin mit unserer Grenze zur DDR so direkt betroffen waren in diesen beiden Staaten. Nicht? Dass man anders als Frankreich, wo das lockerer gesehen wurde, oder in Italien, wo die Kommunisten ja auch den Befreiungskampf gegen Ende des Krieges oder so mitvollzogen hatten. Bei uns war das nicht so, das war also einfach negativ und plakativ. Das machen ja heute immer Leute auch noch, die nicht diskutieren wollen, aber plakativ einfach ist Kommunist. Und der Bischof seinerseits, der hat versucht, bei dem, als dann festgestellt wurde, dass ich sozusagen nicht so genau auf der Richtung dieses Staates stand, dass ich sozusagen kritisch ihm gegenüber stand, da hat er gesagt, die ist nicht nur kritisch gegen die Kirche, als Kommunistin, dass sie ist sie auch Atheistin, was dann auch wieder nicht stimmt. Weil ich war bis zum Schluss, muss ich dazu sagen, persönlich fromm in der Kirche und habe erst danach bestimmte Gedanken vollzogen, sodass ich heute sage, ich gehöre nicht mehr zu denen, die einer Religion angehören oder Gott glauben. Aber damals auf jeden Fall stimmte das nicht. Und der Bischof hat es aber benutzt gegen uns, um gegen uns was aufzufahren. Und es war von der Gemeinde, die diskutierten ja mal darüber. Kirchenvorstand war schon schwieriger, aber es war die Hierarchie in der Kirche, die sich andererseits, wie Helmut schon gesagt hat, auch verständigt hat, etwa direkt mit Stoltenberg auf Festen und zu besonderen Zwecken oder so, die sich damit verständigt hat, dass sie auf der Seite dieses Staates stand und da auch nicht locker ließ. Und insofern ist die nachher, dass sie uns suspendiert haben und dass sie uns dann rausgeschmissen haben und nicht mehr mit uns zu tun haben wollen, das beruht auf dieser hierarchischen Form, dass sie sagen, solche Leute, die solche Politik machen, die wollen wir hier in diesem Staat nicht haben. Also die Einheit von Militär, Kirche und Staat war sehr, sehr identisch. Das muss ich sagen, erfreulicherweise, das ist heute weitestgehend anders
geworden. Ja, nicht? Also viele meiner Mitstudierenden sind sehr stark beeinflusst von Dorothee Sölle, also in meiner Generation, die ich auf Fotos mit euch gesehen habe, die ich witzigerweise selber schon einmal an einer Studierendentagung, ich durfte mit ihr an einem Tisch sitzen und Gottesdienst vorbereiten, ein besonderes Erlebnis, ne? Eine Frau des Wortes, ne? Mit jedes Wort gekämpft. Dorothee Sölle, muss man für euch sagen, war weder Pastorin noch evangelisch-lutherische Professorin für Theologie, aber die meistgelesene evangelische Theologin außerhalb von Deutschland. Wundervolle Gedichte, sehr aufrüttelnde Essays, müsst ihr euch angucken, wenn ihr möchtet. Ne? Eine Frau, die sagte, Theologie ohne Lüge. Sondern sie wollte das Wort der Befreiung direkt sagen.
Ja, sie hat zum Beispiel auch so Bücher geschrieben wie Atheistische Glauben und Im Hause des Menschenfressers.
Genau.
Das heißt, sie hat ja diese Widersprüche, und das war ja ihr sozusagen ihr Markenzeichen, das politische Nachtgebet, das sie in Köln entwickelt hat, gerade bezogen auf Vietnam.
Ja.
Da gibt es ja diese Episode, wo Dorothee Sölle und Edda zusammen da an einer Demonstration in Bonn.
Ja, wir sind in Bonn mal zusammen.
Ja, okay. Ja. Und das hat dann ja letztlich dazu geführt, dass bei euch beiden ein Schlussstrich unter dies kirchliche, ja, unter die kirchliche Arbeit gezogen wurde irgendwann. Also 1975 war das? Oder?
Ja, ja.
Wie kam es denn dazu? Das interessiert mich. Weil ich frage deswegen, man könnte ja auch auf die Idee kommen zu sagen, ihr wärt Revoluzzer in der Kirche geblieben, aber seid ihr nicht. Und warum nicht? Was ist da passiert?
Was ist da passiert? Wir haben ja sozusagen Erfahrung gemacht mit der Suspendierung. Das heißt also, der Kirchenvorstand hier hat das ja in die Wege geleitet, ähnlich bei Edda, beim Gallmeier in Annerau. Und wir haben parallel dazu ja auch die Erfahrung mit dem Herrn Tröber, der ja dann jahrelang prozessiert hat, weil er ja unbedingt Pfarrer werden wollte. Ah. Der gehörte sozusagen auch zu unserem Kreis. Und wir haben uns entschieden, dass wir sagen, wir machen das ohne die Kirche. Ja. Das ist das eine. Und dann gibt es ja schon die Situation im Leben, du wirst ja nicht geboren als Atheist oder als Christ, sondern da gibt es, wie Edda sagt, Wege im Wandel. Und wir haben dann, nachdem wir aus der Kirche sozusagen erstmal herauskatapultiert worden sind von Amts wegen, haben wir sehr intensiv mit dem Marxismusstudium begonnen.
Ja.
Das war vorher für uns eher ein, wie soll man sagen, ökonomisches Thema und eine Frage der Wirtschaft und des Kapitalismus. Und erst danach haben wir angefangen, zum Beispiel die Thesen von Feuerbach zu lesen und dann auch die Geschichte Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie, wo ja sozusagen die Grundlage der Auseinandersetzung mit der Religion stattfindet. Und das ist etwas, wo ich einfach als Analogie sagen wollte, wenn mich jemand fragt, glaubt ihr an Gott oder seid ihr religiös? Den Glauben haben wir verloren, so wie du eine Liebe verlierst. Es ist so, dass du plötzlich merkst, es ist in deinem Leben gar nicht mehr der Punkt. Und du verlierst diese Liebe, du bist ihr zugewandt. Und du merkst ja vielleicht an uns auch, dass wir sehr auch in dieser kirchlichen Thematik und Theologie, wenn du so willst, und Religiosität leben. Aber es ist nicht mehr das, wo man sagt, das ist eine Grundlage deines Lebens. Und wenn du eine Liebe verloren hast, dann kannst du so viel strampeln, wie du willst. Und jetzt kommt ein ganz für uns wichtiger Punkt. Und der hängt dann zusammen, dass wir ja Kontakt aufgenommen haben und halt zusammengearbeitet haben, auch schon vorher mit dem Kommunistischen Bund Westdeutschland. Stichwort revolutionäre Berufsperspektive. Das wollte ich einfach mal nochmal erläutern. Uns ging es darum, kann ein Pfarrer unter diesen Voraussetzungen, die wir jetzt so beschrieben haben, Berufsverbot und Politik und Antifaschismus, kann er da seinen Job machen. Und da war die Schlüsselfrage, die, glaubst du an Gott? Beziehungsweise bist du mit deiner, mit diesem Glauben identisch? Und da haben wir uns gesagt, der Eckhard Gallmeier, Edda und ich, wenn wir nicht mehr an Gott glauben, das heißt also, dieser wirkliche Inhalt nicht mehr uns wesentlich bestimmt, dann ist es nicht korrekt, ein Vertreter dieser Religion zu sein oder des Pastoren.
Es wäre nicht authentisch, klar. Es wäre nicht.
Das heißt, wir haben viele Kollegen, ich will die alle einerseits loben und auf der anderen Seite aber auch, man muss es benennen. Es gibt viele, das wirst du auch vielleicht wissen, der beim zweiten Bier dann sagt, nein, ich kann damit auch nicht klarkommen, sozusagen. Wir haben gesagt, wir wollen in diesen Widerspruch nicht reinkommen.
Ja.
Ich kann nicht am Grab sagen, dein Erlöser lebt und sagt, was soll das Ganze?
Nee, ja, klar.
Und, so. Und das ist der Schritt gewesen, weshalb wir gesagt haben, wir treten dann aber auch aus der Kirche aus und gehen einen anderen Weg.
Wie ist es für euch beruflich weitergegangen? Was ich verstanden habe, ist, du bist Betriebsrat bei Jung Heinrich geworden.
Ja, am Ende, ja.
Ja? Und du hast eine Schlosserlehre gemacht.
Wir haben zunächst beide gemeinsam, das ist aber noch eine Prinzipienfrage, auch beide gemeinsam umgeschult auf Schlosser und Schlosserin.
Ja.
Und umgeschult heißt, dazu gehört auch diese Antwort, es wäre klar gewesen, dass wir, wenn wir gegen die Suspendierung geklagt hätten, wir 10 Jahre das hätten machen müssen. Das ist heute auch noch üblich, wenn einer eine ernsthafte Klage gegen das Bundesverfassungsgericht hat, muss er sich auf viele Jahre einstellen. Das wäre bei uns in der Kirche sicher auch gewesen. Und die zweite Frage ist die, während dieser Zeit hätte ich ja die Gemeinde gar nicht mehr führen dürfen.
Nee,
also das, was ich nur wirklich wollte, Pastorin und mit diesen Menschen was gemeinsam ändern, das wäre ja, nur in einem Prozess hätte es noch stattgefunden. Und das wollte ich auf keinen Fall. Und inzwischen hatten wir natürlich schon, ich habe mich dann auch eigentlich alleine hingesetzt und das Kapital durchgeackert und kam zu dem Schluss, ich fand es vor allen Dingen, was Karl Marx da beschreibt über die Arbeiterzustände und die Zustände der Kindheit empören, was mich auch emotional dann gewaltig in die Richtung geht, dass ich sage, da haben die recht, dass er sagt, dagegen muss man nicht nur individuell, sondern auch politisch was tun. Und das war jetzt die Idee. Wir haben gesagt, gut, jetzt werden wir Schlosser und gehen in die Betriebe und dort können wir jetzt das tun, was wir jetzt politisch richtig haben.
Ja.
Also es war sozusagen die Wahl eines neuen Berufes und es war zweitens die Wahl einer ehrenamtlichen Tätigkeit, die wir daneben gebracht haben.
Ja.
Also in Parteien, Gruppierungen, Alternativen, der Anti-AKW-Bewegung, in allem, was es so gab damals, haben wir dann aktiv gearbeitet und dann nicht dafür so einen toten Prozess geführt.
Ja, okay.
Also,
ja,
sind wir da gelandet.
Ja.
Und zu der Frage nochmal mit dem Glauben. Ich habe eigentlich aus Dithmarsch gekommen, müssen wir vielleicht etwas zurückkommen, aber ich habe kaum je in meinem Leben auch sehr ernste Fragen oder Gespräche geführt mit Leuten, wo ich sage, und glaubst du auch wirklich an Gott? Das war für mich nicht die Frage in der Kirche, sondern ich habe gesagt, Jesus hat das und das und das getan, Paulus auch. Das ist richtig, also vor allem diese soziale Richtung war meine Richtung. Es war schon von Anfang an im Dorf. Sodass ich diese Frage auch, die hat der Bischof übrigens auch nicht gestellt, aber diese Frage für schwierig halte und man stellt sie auch, glaube ich, nicht so häufig. Und ich würde einfach jetzt mal unterstellen, dass im Raum der Kirche auch unter Pastoren viele sind, die zu dem Schluss kommen, diesen persönlichen Gott, den kenne ich nicht mehr. Manchmal reden wir mit Leuten und die sagen dann, einer sagt immer ganz witzig, ja gut, ich habe nur mal Theologie studiert und keinen anderen Beruf, ich bleibe da. Und was man in der Kirche tun kann, auch wenn man jetzt nicht ganz intensiv gläubig ist, da hat man ja viele Möglichkeiten, den Menschen Gutes zu tun, wie es Jesus gesagt hat.
Vielleicht also, ist das auch eine Generationsfrage. In meiner Generation, also ich bin ja Boomer, erlebe ich das nicht so.
sondern die Pastorinnen und Pastoren, die ich erlebe, sind sehr identifiziert mit dem Glauben und zwar auch geprägt durch eure Generation.
Ja, ja.
Also zum Beispiel die Basisgemeinschaft Brot und Rosen, das ist ja hier in der Nordkirche eine sehr aktive für obdachlose Flüchtlinge tätige Gemeinschaft. Also die sind ganz und gar, glaube ich, von Dorothee Sölle geprägt. Mhm. Und von dieser Art von Engagement erlebe ich sehr, sehr viel bei uns in der Kirche. Und deswegen finde ich jetzt unser Gespräch auch so toll, weil meine Lehrerinnen und Lehrer sind alles Alt-68er. Also der Sound, den ihr sozusagen hier in unser Gespräch bringt, der ist mir sehr vertraut. Und gleichzeitig merke ich, ich bin ja jemand, ich bin in der Kirche ganz bewusst, ne, auch sehr zufrieden hier in der Christuskirche. Und mir geht es immer so, die sozialistische Kritik am Kapitalismus finde ich treffend. Finde ich wirklich treffend. Man muss auf die Opfer gucken. Mhm. Da, unser gesamtes Weltwirtschaftssystem bringt Opfer hervor, die man hier gar nicht sieht. Und die praktisch für unseren Wohlstand immer schon bezahlt haben und bezahlen. Ne? Gleichzeitig geht, und mir geht es auch immer so, Güsis Reden im Bundestag gefallen mir immer bis zu dem Punkt, wo er anfängt, eine Alternative aufzuzeigen. Und da merke ich, da macht mir der Sozialismus Angst, weil ich keine einzige Realisierung sehe ohne Millionen von Toten und ohne Diktatur. Das ist aber vielleicht wirklich ein anderes Thema für einen anderen Podcast. Es ist sehr, sehr weit natürlich, weil auch die Kirchengeschichte, könnte man sagen, natürlich auch sehr viele Tote produziert hat. Ne? Und eine Geschichte von Grausamkeiten könnte man die Kirchengeschichte auch sehen. Ne? Aber deswegen erstmal vielen herzlichen Dank. Also auch für mich persönlich ist es ein bereicherndes Gespräch gewesen. Es ist klar, wir könnten jetzt tatsächlich noch Stunden weiter diskutieren und darüber sprechen, aber jetzt sind wir eine Stunde zugange. Und wenn ihr etwas lesen wollt, das Buch Jesus, Marx und ich von Edda Lechner gibt es zu kaufen, ne, und auch bei Edda Lechner einfach persönlich. Wir schreiben das in die Shownotes, da brauchst du jetzt gar nichts zu sagen. Ich schreibe das in den Podcast rein, wer das kaufen will, kann das bei dir bestellen. Ne? Und auch deinen Artikel in den Zeitzeichen, da setze ich auch nochmal einen Link zu rein. Vielen Dank. Und dann kann man sich das auch nochmal angucken. Ja, wenn man mit euch sprechen möchte, seid ihr hier erreichbar in Norderstedt.
Ja,
genau.
Und dann sind wir zu Hause.
Ja, also ich würde eure E-Mail-Adresse hier reinschreiben. Vielleicht hat jemand Lust, mit euch Kontakt aufzunehmen. Vielleicht auch jemand von früher, um sich nochmal auseinanderzusetzen. Oder vielleicht gibt es noch ein Hühnchen zu rupfen, wer weiß.
Sehr interessant.
Genau. Vielen herzlichen Dank. Das war Geh wie Gottsuche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Diesmal eine kirchengeschichtliche Episode mit zwei spannenden Zeitzeugen, Edda und Helmut Lechner. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Fein.